Es ist immer so schön, diese alttestamentlichen Verheißungen zu lesen. Ich will mit Ihnen heute Abend Micha 5 lesen, die Weissagung von Bethlehem. Micha 5, Vers 1 bis 5. Und sagte sie gerade, Sie können es auswendig. Nein, das aber so bei Memory, jetzt muss ich doch noch ins Memory. Denn das ist ja ganz toll. Ich war reich beschenkt, einmal wieder, wenn man so drüber arbeitet und sagt, wir kennen doch die Bibel noch viel zu wenig. Und da wollte ich Ihnen heute mal Mut machen, den Micha zu lesen. Ich habe am Sonntag vor 8 Tagen die große Ehre gehabt, in einer Kasi-Kirche zu predigen, in einer restricted Area, wo man überhaupt nicht reinkommt, als Pfarrer sowieso nicht. Ich bin als Entwicklungsexperte, habe ich ein Visum für 6 Tage bekommen. Und das war seit vielen Jahren beantragt und ist ganz plötzlich dann auf die Adventszeit gekommen. Und die haben dann dort erreicht, dass ich in einer Kirche predigen, Dorfkirche mit etwa 600 Teilnehmern. War wunderschön, diese Aufnahmebereitschaft. Vielleicht machen wir irgendwann doch noch mal eine Matinee. Wir haben ja in diesem Jahr auch sehr viel erlebt, auch in Ostasien. Und das war sicher ein ganz besonderer Höhepunkt. Und da hat einer von diesen Stammesleuten, das ist an der tibetanischen Grenze, das sind alles so Tibet-Gesichter, hat gesagt, mein Vater hat im Alter den ganzen Tag von morgens bis abends nur Bibel gelesen, seitdem er zum Glauben kam. Und es begab sich so, aber die Bibel immer durch, von morgens bis abends. Ich dachte, das ist schon toll, es prägt einen Menschen, es ist was Schönes. Wir lesen Zeitung und gucken Fernsehen, ob wir da viel Vernünftigeres lesen, weiß ich nicht. Deshalb ist es schön, wenn man die Bibel kennenlernt. Und ich habe gemerkt, den Micha kennt man kaum. Wir meinen immer, wir kennen die Bibel. Das Wort habe sie gelernt. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Herr ist ja immer der göttliche Herr, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Ganz tolle Prophezeiung. Hat erst der Paulus wieder aufgenommen. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Das ist ein schwieriger Satz. Verstehen Sie sowas? Also ganz einfach. Es ist Leidenszeit bis zur Geburt. Und wenn die Geburt kommt, ist Freudenzeit. Eine Frau wird ein Kind gebären. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Das ist zu einer Zeit prophezeit, als Israel noch gar nicht zerstreut war. Noch gar nicht zerstreut war. Die Zeit, wo der Micha spricht, bis zur Geburt Jesu, wissen Sie, wie weit das ist? Das sind 700 Jahre. Das ist so weit wie von uns bis zu Barbarossa. Bis zu der Staufer, bis zum Friedrich II., wenn man sich vorstellt. Eine Prophezeiung, die ganz jüdische Geschichte, und da geht es schon von der Rückkehr wieder der verstreuten Israeliten. Wahnsinnig, die Prophetie. Er wird aber auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn. Jetzt kommt das Hirtenbild. Die Bibel hat das Hirtenbild. Was mich immer wundert, wenn Sie unsere Hirten angucken, die sind meist schlecht rasiert und sind nicht gut geduscht und so weiter. Es sind keine sympathische Leute, aber uns gefällt der Frieden des Hirtenbildes, das Behüten. So wunderbar. Schönste Bild. Der 23. Psalm und der gute Hirte von Johannes 10. Weil das Hirtenamt durch Jesus so schön geprägt ist. Er wird weiden und auftreten und sie werden sicher wohnen. Denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und sag mal, es muss doch heißen, es wird Friede sein, heißt er. Er wird Frieden sein. Das, was die Leute gar nicht kapieren, was in der Weihnachtsgeschichte als Frieden auf Erden. Im rasenden Getümmel gibt er Frieden. Adventsverheißungen prägen diese Zeit. Und Bibelchristen werden immer mehr von diesen Adventsverheißungen verstehen wollen und die Linien sehen durch die ganze Bibel hindurch. Gestern die schöne Losung aus 2. Samuel 7, wo Gott sagt, ich will dir ein Haus bauen. Und dann hieß die Losung, Gottes Wort ist Wahrheit. Am Ende dieser Verheißung, die Nathan dem David überbringt. Der David hätte ja bloß Ärger gehabt mit seinen Kindern. Im Kinderzimmer Blutschande und Mord. Im Haus der Pfarrer. David war ja auch Priester, geht es manchmal wild zu, turbulent, Pfarrerskinder. Und das ist mir so beim David so schwer, wie er konnte es nicht besser steuern. Die Bibel, Leute, sind nie Moralvorbilder. Mit Kindern hat man viel, viel Ärger.
haben. Die Frau, die am Sonntagmorgen angerufen hat, ich wollte in den Gottesdienst kommen. Muss nach Kleve, mein Sohn ist verhaftet worden beim Drogenschmuggel. Frau aus Ludwigshofer gemeint. Betet auch. Der Teufel ist eine Realität. Also, die Adventsverheißungen sind etwas Großes. Hier haben wir eine Verheißung von Bethlehem. Warum Bethlehem? Wo kommt Bethlehem in der Bibel vor? Wo haben Sie Bethlehem? David, Salbung Davids. Wo haben wir vorher Bethlehem? Bibelkenner erinnern sich. Rachels Tod. Rachel war die Hübsche gegenüber der doofen Lea. Mit dem blöden Gesicht. Die Rahel, Jakobs Frau, Mutter, stirbt bei der Geburt ihres letzten Kindes. Ist dort beerdigt, die jüdischen Frauen, wenn sie schwanger sind, gehen nach Bethlehem. Ist heute immer sehr gefährlich, weil Bethlehem mit dem Stadtteil Beit She'ur der schlimmste Palästinenserstützpunkt ist, unten von Bethlehem der Teil. Und oben an der Straßengabelung ist dieses Gebäude, wo dann die Juden kommen, von morgens bis abends, in der Hoffnung, Herr, bewahre mich bei meiner Geburt. Bethlehem, biblisch. Wir haben noch einmal Bethlehem in der Bibel, wo man Bibel kennt, ist ganz gut. 2. Samuel 23, da hat der David was ganz Schlimmes gemacht. Er hat mit seinen Soldaten im Übermut gesagt, wer hat Mut und holt mir Wasser, schöpft Wasser aus dem Brunnen von Bethlehem. Und da war Bethlehem von den Philistern besetzt. Und deshalb erzähle ich es bloß, die Philister waren zur Zeit Davids so weit vorgedrungen, zur Zeit Sauls, und hatten Bethlehem besetzt, weil Bethlehem ein Straßenknotenpunkt war. Straße, Jerusalem, Hebron, Ägypten, die oben über die Berge lief, die nicht unten an der Küste lief. Die war wichtig. Ist heute noch eine wichtige Straße, die nach Hebron runterläuft. Und oben waren die Philister drin und die haben das Wasser geholt. Der David hat es ausgeschüttet und hat gesagt, ich habe das nicht so gemeint, dass ihr euer Leben riskieren sollt. Aber sie sind dort in der Reihe der großen Helden noch einmal aufgeführt, diese Männer. Bethlehem. Und jetzt haben wir die Weissagung der Geburt Jesu von Bethlehem. Und deshalb ist interessant, wie kommt Micha überhaupt auf diese Sache Bethlehem? Wir haben sonst nie. Wir haben beim Jesaja die Ankündigung, dass Galiläa drankommt. Galiläa, da wird das Licht scheinen. Im Heiden Galiläa. Und das ist ja nachher so bei Jesus passiert. Hier haben wir die Bethlehem-Prophezeiung. Deshalb kurz ein Wort zu Micha. Er wirkt etwa zur Zeit Jesajas. Zur Zeit, als Ahas König war in Israel. Zur Zeit, als die Assyrer hier versuchen, dieses Vorland zu erobern. Das war denn die Zeit, als das Nordreich mit Samaria erobert wurde. Und das Nordreich aufhört zu existieren im Jahr 701. Vor dieser Zeit wirkt Micha. Micha stammt aus Moroshet, einem kleinen Nest bei der Philisterstadt Gath, ganz kleines Dörflein, kommt also aus unbedeutendem bäuerlichen Hintergrund. Das ist ganz anders als der Jesaja, der sehr viel mit Königen zu tun hat. Micha hat nie mit Königen zu tun. Hat nie in die Politik Jerusalem sich eingemischt. Er war offenbar ein Dorfprophet. Sicher auch einer, der unbekannt war. Wir haben ihn nachher nochmal erwähnt bei Jeremia. Wie Jeremia verhaftet wurde, wird erwähnt. Er hat gesagt, ihr habt ja den Micha vor 100 Jahren auch leben lassen. Hat er auch Oppositionspolitik gemacht. Und da wird der Micha erwähnt. Also er muss sehr provozierend geredet haben. Und wenn Sie die ersten 2, 3 Kapitel ansehen, merken Sie, der Micha zeigt Sünde, Sünde, ganz massiv, das Unrecht, wie das Volk geplagt wird, die Reichen, die also nun den Armen jagen, ihm noch das Letzte wegnehmen, die Übertretungen, die Sünden, bitte bringen Sie Ihr Leben in Ordnung. Es wird manchmal heute immer wieder in der Christenheit so getan, wie wenn Gott das nicht so genau nimmt. Worauf wollen Sie das gründen? Bringen Sie Ihr Leben in Ordnung. Das heißt in meiner Bibel, im Neuen Testament, wir werden Rechenschaft geben müssen über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Und Christen müssen Leute sein, die auch ihr Leben heiligen und reinigen. Und das ist wieder wichtig, dass unser Leben übereinstimmt mit dem, was uns das Wort Gottes sagt. Und das sind die ersten Kapitel toll. Wie sie dem Götzendienst anhängen und der Wehruf über die Machthaber, die das Volk berauben, gegen die führenden Männer in Juda, spricht er. Und dann kommt Kapitel 4, urplötzlich Heilszusage.
Der große Theologe Johann Tobias Beck sagte mal, der Michael liebt es immer, die Gegensätze einander zu stellen. Über diesem sündigen Volk richtet Gott sein Heil auf. Und er sitzt so daneben und sagt, und dann wird es geschehen, dass alle Völker der Welt zum Zion wallfahrten. Und da kommt dieses schöne Wort, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Doch nicht, was die Friedensbewegung auf die Fahnen schreibt. Es wird, wenn der Heiland Jesus kommt und sein Königreich aufrichtet sein. Die große Erwartung. Und der Herr wird den Völkern gebieten mit seinem großen Wort. Und jeder wird unter seinem Weinstock sitzen, es wird Frieden sein. 4:1-5, da muss man so ein bisschen Bibelkenntnis haben, wieder Freude haben, sowas zu lesen. Und dann kommt noch einmal die Begnadigung des zerschlagenen Volks, Vers 9, das gefällt mir so besonders. Warum schreist du denn so laut, ist der König nicht bei dir? Nein, der König ist nicht da. Diese Figuren waren ja gar keine Könige, der Ahas und der Hiskia, so ein bisschen andeutungsweise, aber sie waren nie mehr das Kaliber vom David. Warum schreist du denn so laut, ist der König nicht bei dir? Und Kapitel 5, jetzt kommt der König, der wird kommen. Und was für ein König kommt, aus Bethlehem kommt er. Und da lacht er, Micha, wie Moroschet. Da haben alle gesagt, wo kommst du denn her? Und dann sagt er, aus Hintertupfingen, nicht? Moroschet. Aus Hintertupfingen, aus dem kleinsten Nest kommt der Messias. Nicht aus Jerusalem, er kommt aus dem Bethlehem, aus die du klein bist. Warum Ephrata ist, ist mal interessant. Es gibt Sachen der Bibel, die kann niemand erklären. Niemand hat Ephrata erklären können. Weiß niemand, was ist. Ich habe nur archäologisches Lexikon nachgeschlagen und so weiter. Ephrata, vielleicht ein Flurname, wie Filter. Nicht? Weiß niemand. Es gab zwei Bethlehem, es gab noch ein Bethlehem am Tabor. Und man hat meist dieses Bethlehem bei Jerusalem Ephrata genannt. Warum, weiß niemand. Macht auch nichts. Namen sind ja Schall und Rauch. Aber du bist klein, darum geht's doch. Gott wirkt unter den Kleinen. Und das ist ein Geheimnis, das im Neuen Testament ganz oft vorkommt und das wieder hier auch erwähnt wird. Du bist ganz klein. Die Erwählung, das Wunder, warum dieses Bethlehem ist, nicht weil wir groß sind, ist das Geheimnis unseres Lebens. Nicht weil wir was darstellen. Und das ist in der Weihnachtsgeschichte so wichtig. Gott handelt, weil er in seiner Gnade sich herablässt und sagt, so soll es sein. In der Zeit, als der Micha gewirkt hat, haben die Könige immer wieder versucht, mit Ägypten noch anzubändeln und die großen Armeen Ägyptens zum Schutze aufzubieten. Und dann hat schon Jesaja gesagt, ihr müsst glauben, ihr müsst Gott vertrauen, das Geheimnis. Und er kann euch schützen. Und hier ganz ähnlich. Das Wunder der Erwählung. Ich denke hier natürlich an das, was Paulus sagt, 1. Korinther 1, Vers 26. Nicht was gewaltig ist, hat Gott erwählt. Nicht was groß ist, sondern das Kleine. Es ist ja immer wieder auch so, wenn wir uns umschauen, wie wir selber von Gott benutzt werden. Und Sie brauchen nicht denken, da müsste was anderes sein. Gott benutzt uns mit unserer Schwäche. So wie er die Jünger benutzt hat und die Kleine, so hat er Bethlehem benutzt. Und dieses, dass er dort geboren wurde, in dieser kleinen Stadt, es war eine Stadt, etwa 10 Kilometer von Jerusalem weg hinweg, für uns ein Sinnbild, dass Gott das Kleine lieb hat. Und das Verachtete und das Unbedeutende und das, was nicht groß ist. Dass Bethlehem erwählt wird, hat seine Bedeutung, weil Gott noch einmal anknüpft an die Davidsgeschichte. Das haben wir auch sonst bei den Propheten. Vielleicht schlagen Sie es einfach nebenher noch ein bisschen auf. Wir haben es bei Jeremia 23, Vers 5, die Verheißung vom David. Auch eine Adventsverheißung. Jeremia 23, Vers 5, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Das ist ein Davids Sohn, Nachkomme, einer aus dem Geschlecht, der wirken wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Das ganze Programm schon des Heilandswerkes Jesu drin, der sie reinigen wird von den Sünden. Und da verstehen Sie also, warum der Zacharias wieder anknüpft an diese Verheißung, an seinem Lobgesang, warum die Maria davon singt. Das alles im Alten Testament schon ausgesagt. Hesekiel 34, in dem schönen Hirtenkapitel, Hesekiel 34, Vers 23. Ich will Ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der Sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird Sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein, aber mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein, das sage ich der Herr. Hesekia war 200 Jahre später als Micha. Aber das ist dies, was Gott immer enthüllt hat und durch den Propheten schon angekündigt hat. Wir haben es dann nochmal im Sacharja, wer es mitschreiben will, Sacharja 12, Vers 8 und Sacharja 13, Vers 1. Noch einmal wird ein David kommen. David war ja nicht fehlerlos. Aber er ist ein Vorbild, eine Abschattung dessen, was in Jesus zu uns kommt. Jetzt nochmal was zu diesem Kleinen von Bethlehem, von diesem Dörflein, würde ich doch sagen, auch wenn es eine Stadt war, Städtlein. Wir haben es im Lobgesang der Hanna drin. Die Erfahrung, dass das Gottes Art ist, wie er immer wirkt. 1. Samuel 2, Vers 8. Lobgesang der Hanna, wieder ein vorlaufendes Stückchen für den Lobgesang der Maria, wo es dann heißt, erhebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Das ist eine Erfahrung, die wir in Bethlehem machen. Das ist ein Grundgesetz des Handelns Gottes. Ganz ähnlich singt dann die Maria, Lukas 1, Vers 52, ich lese es, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Ganz ähnlich im Psalm 113, werden Sie nicht müde, aber es ist immer wieder schön zu sehen, wie das in der Bibel aufgenommen wird und sich ergänzt. Psalm 113, Vers 6 und 7, der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe. Das ist so groß bei Gott, dass er nicht über das Tiefe hinwegblickt, sondern das interessiert ihn, was unten in der Tiefe ist. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er ihn setze neben die Fürsten seines Volkes. Das ist für mich eine Ermutigung, dass Gott in unserem Leben so wirken will. Und er holt uns aus der Tiefe heraus, wie er die Erwählung an Bethlehem sichtbar gemacht hat. Das ist bei dem Micha so toll ausgesprochen, dass das gar nicht erklärt werden kann. Warum? Ja, weil Gott noch einmal anknüpft nach dieser unheilvollen Geschichte der Nachfolger Davids. Schon David war ein Verworfener und er konnte nicht der Messias sein. Das kommt dann auch durch die Nachfolger nicht. Sie haben nie mehr, nicht einmal mehr hineingepasst in das große Vorbild ihres Stammvaters David. Nun kommt das Zweite, die große Majestät des kommenden Messias. Er spricht gar nicht viel von diesem, der kommen soll, als dass er sagt, dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Das ist so ganz andeutungsweise. Wer will es verstehen? Die Geburt ist nur ein ganz kleiner Teil dessen, was dieser Messias wirklich ist. Man nennt das mit der theologischen Fachsprache die Präexistenz. Er hat schon existiert, lange bevor die Welt da war. Und er wird am Ende der Zeit der sein, der Herr ist. Das hat Paulus wieder aufgenommen, Kolosser 1, 16, dass Christus der Mittelpunkt der ganzen Schöpfung ist. Durch ihn ist alles geworden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und das ist schon bei Micha angedeutet, die große, herrliche Weissagung. Oder bei Paulus, er ist der zweite Adam, der den Schaden des ersten Adam wieder zurechtbringt. Das, was unsere Überzeugung ist, Jesus ist eben nicht bloß ein Mensch, der geboren wird und eben irgendeiner, der vielleicht noch durch sein Verhalten groß war, sondern er ist der Gottessohn. Das sagen uns die Propheten schon und künden das an. Und dann noch, Gott bestimmt die Zeiten. Gott lässt sie leiden bis auf die Zeit, wenn die Zeit erfüllt ist. Da möchte man ja fragen, Herr, warum lässt du sie so lange leiden? Warum verkürzt du nicht das Leiden? Gott lässt sie leiden, er lässt sie plagen. Israel ist durch furchtbare Not hindurchgegangen. Makkabäeraufstand, Römerbesetzung, die Diadochenkämpfe. Und dann auf einmal ist die Zeit erfüllt und Gott sagt, so, jetzt kommt. Und dann beginnt die Freudenzeit. Jetzt ist nicht Leidenszeit, das ist Freudenzeit. Mit dem Kommen Jesu beginnt die Freudenzeit. Auf dem Hirtenfeld wird es zuerst verkündet. Und dann immer wieder, ich verkündige euch große Freude, freut euch in dem Herrn alle Wege. Mit dem Kommen Jesu beginnt die Freudenzeit.
bis die gebären soll, geboren hat. Das Geheimnis wird auch nur in diesem schwierigen Satz so kurz umschrieben. Und dann wird er den Rest seiner Brüder wiederbringen zu den Söhnen Israels. Wunderbar, dass wir mit hineingenommen sind aus den Heiden in diese eine neue Gemeinde, die der Heiland, der kommende Messias, sammelt. Da gehören wir mit dazu. Das schöne Hirtenbild, er wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Sein Name ist so groß. Das, was mit dem Namen umschrieben ist, ist ja immer sein Werk, das er tut. Er ist der Erlöser, der Heiland, der Richter, der Prophet, der Priester, der Versöhner. Das ist sein Name, mit dem er wunderbar wirkt. Und er setzt das um in die Tat. Und sie werden sicher wohnen. Daran erkennt man auch das Werk des Heilandes. Sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Wenn mir dieses Vorrecht geschenkt ist, das immer wieder zu erleben, an den Enden der Welt, unbeschreiblich schön, Nanga Parbat, Mount Everest, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, auf Tuchfühlung, wenn man da hinten an diesen Himalaya entlang, die entlegensten Berghöhen geht. Ich hatte nur Sommerkleidung und dünne Hemden, aber es war kälter als bei uns nachts, regelmäßig unter 0 Grad in ungeheizten Räumen, bei nicht verschließbaren Fenstern. Ich habe in meinem Leben noch nie so schrecklich gefroren wie dort hinten. Und dort hinten sind zu 90% Christen, gläubige Leute, Bibelchristen. Wunderbar missionarisch, die es nach Burma hineintragen, die Nagas und die Misos. Frau Weber hat mit denen schon in Thailand zusammengeschafft, vielleicht die schönste Generation der Missionare. Bis an die Enden der Welt wird das Heil von Jesus verkündet. Das ist das, was uns erfüllt. Uns geht es nicht um Konfessionsinteressen, sind überhaupt keine Pfingstler oder so, sind ganz Presbyterianer, Baptisten, aber fröhliche Christen. Mit einer Hingabe, mit einer Liebe, einer Herzlichkeit. Bis so weit die Welt ist, das ist der Auftrag. Es muss in der ganzen Welt verkündet werden. In der ganzen Welt muss der Name Jesu groß werden. Das ist der Auftrag, dem wir dienen. Gerade hat mich jemand gefragt noch, ob man der Hungerhilfe spenden muss. Das ist sicher alles recht und gut, aber wir wollen unsere Opfer immer dort einsetzen, wo über der sozialen Tat auch nur der Name Jesu zum Leuchten kommt. Das ist so wichtig, dass das zusammenkommt. Über der Liebestat auch der eine Name über alle Namen, soweit die Welt ist. Und er wird Friede, der Friede sein. Das ist die Friedensbotschaft, die in der Weihnachtsgeschichte angekündigt ist. Nie ist im Neuen Testament auch nur der Versuch gemacht worden, uns einzulullen, als ob Frieden sei. Und das, was auch die politischen Schwärmer immer wieder so uns vorreden, als ob Friede sei in der Welt, das ist ja gar nicht. In der Welt herrscht Krieg. Gehen Sie mal heute durch Stuttgart, gucken Sie mal in die Häuser rein, was dort Elend und Leid und Streit und Hass herrscht. Und selbst dort, wo der äußere Friede hergestellt ist, der Nationalismus tobt furchtbar. Der ist ja aus dem Boden geschossen, auch ganz Asien wird erschüttert durch den Nationalismus. Man hat sich jahrelang so dumm gegeben, als ob die Völker keine Bedeutung hätten. Natürlich, das Volksempfinden kommt. Und wenn es unsere Politiker leugnen und so tun, als ob man das mit ein bisschen Rockkonzert unterkriegen könnte. Es gibt ein Volksbewusstsein. Man lebt in Völkern. Wir wollen nicht nationalistisch überheblich sein. Im Gegenteil. Es ist ja interessant, wie ganz neue Strömungen plötzlich kommen, wie der Ost-West-Gegensatz wegfällt. Eine unruhige Welt, in der ein Volk sich erhebt wieder als anderes, beunruhigend. Und da ist plötzlich Frieden in dem rasenden Getümmel dieser Welt. So wie Jesus im Boot im Sturm sagt, schweige und verstumme, und es wird ganz stille. Wir leben mitten in der Welt. Sie kommen heute aus einem hektischen Berufsalltag und sagen, und ich kriege heute Abend wieder Frieden, weil ich auf Jesus blicke. Und er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Sie wird uns Angst machen, auch noch in der letzten Todesstunde. Und ich darf mich bergen unterm Friedefürst Jesus. Im alten Furtbachhaus, wer das noch erlebt hat, wo heute das Krankenhaus ist, da war hinten dieses Jesusbild in der Mitte. Wir hatten dort unsere Schulfeiern. Das war mir immer nicht der liebste Ort. Ich war ja nicht so gern in der Schule wie Sie. Aber da war das einige Schöne, da stand drunter, er ist unser Friede. Werde ich nie vergessen.
Er ist unser Friede. Es ist die Mitte, hat mich schon als Kind in diesen Schulfeiern begleitet. Schade, dass es diesen Saal nicht mehr gibt, der ja im Kirchenkampf des Dritten Reiches eine ganz große Bedeutung gehabt hat. Er ist unser Friede. Nicht der Friede wird sein, sondern wir werden in viele Auseinandersetzungen sogar hineingerissen, um Jesu willen. Es wird Kampf sein in der Welt. Wir müssen uns wehren, wir werden widersprechen müssen, wir werden verachtet werden. Und er wird Friede sein. Es gibt in dieser Welt sicher bis zum Kommen Jesu keinen Frieden. Sondern das Böse wird sich immer tollkühner aufspielen, wird immer schlimmer wirken. Es wird immer wieder so sein, dass die Gemeinde unter dem Kreuz lebt. Und das gerade in dieser Micha-Weissagung so wichtig. Wer das anders erwartet und das anders denkt, dass wir auch als Gemeinde anders leben können, das ist ein Schwärmer, das ist weltfern. Wir leben nur so in diesem Widerspruch und können das immer nur neu im Glauben ergreifen und miteinander festhalten. Er ist unser Friede. Das ist doch unser Dienst, dass wir den einen stärken als einen Blick auf Jesus. Und da sagt er, warum? Warum bin ich krank? Warum schenkt mir der Herr das nicht? Ich habe es doch nur in ihm, den Frieden. Darum haben manche in ihrer Familie großes Leid. Darum sind sie angefochten. Darum sind sie auch bedrückt und belastet und von Krankheit geplagt. Und er ist der Friede. Und das ist wunderbar, wenn man dann aufatmen kann und sagen kann, er gibt mir Frieden. Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33, das Wort, das ich gerade sage, und das andere ist Johannes 14, 27, er wird Friede sein. Das andere war Epheserbrief, was ich da vom Furtbachhaus zitiert habe, Epheser 3, glaube ich, war das andere. Jetzt Jesaja, Johannes 14, 27, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Anderes hat uns Jesus nie versprochen. Es kann jetzt einer kommen und sagen, ja, warum willst du nicht mehr? Ich will ja mehr. Ich wollte doch, dass in dieser Welt alle Waffen schweigen. Die Welt ist ja so lächerlich. Stuttgarter Zeitung in der letzten Woche, als die französischen Truppen den ersten Somali getötet hatten. Erste Todesopfer in Somalia, nachdem 300.000 tot waren. Erste Todesopfer in Somalia. Die zählen die Toten erst, die durch Militär erschossen werden. Nicht? Wenn die Amerikaner eingreifen würden in Bosnien, dann würde es heißen, erste Todesopfer in Bosnien. Nicht? Weil die, das ist ja heute verrückt, dass man meint, die Gewalt haben, der Polizist, das ist, man kann diese ganze verschobene Denkungsweise gar nicht mitvollziehen in unserem Geschlecht, dass unsere Welt nur durch Druck überhaupt in einem Waffenstillstand gehalten wird. Nur unter Androhung von Gewalt einigermaßen, nicht mal im Friedenszustand, sondern in einer Balance. Nur durch die Autorität der Staatsmacht wird das Böse in Schach gehalten. Da gibt es keinen Frieden in dieser Welt, leider nicht. Hätte ja keiner von uns gedacht, wenn mal die Bedrohung der Atomwaffen weg ist, dass das wieder völlig neu kommt aus Nationalismus und doch nicht bloß bei Deutschen. Erschüttern Israel, wie die gegen die Palästinenser in Lot al-Bessih gestern gekämpft haben. Gibt es auch Nationalismus im Judentum? In allen Völkern der Welt bricht das auf einmal wieder auf und ich habe den Indern gesagt, ich bin so froh, seitdem ihr den Tempel da kaputt gemacht habt, sind wir von den Schlagzeilen weg. Im letzten tibetanischen Grenzdorf weiß jeder jedes, was in Deutschland passiert, über jeden Steinewerfer. Das ist heute Fernsehen, ist furchtbar. Also man muss aufpassen, das ist ein hektisches Gemache, nicht das was gerade durch die Medien durchläuft. Wahnsinnig. Kein anderes Gesprächsthema plötzlich mehr über Deutschland. Gibt es nichts mehr als, was ist bei euch los? Aber nach 2 Tagen war Ruhe, weil die ihren Tempel zerbrochen hatten. Und dann waren wir mal weg vom Fernsehen. War super. Aber sehen Sie, der Friede dieser Welt, der ist was ganz anderes. Den Frieden, den wir in Jesus haben. Und davon redet die Weihnachtsgeschichte. Frieden auf Erden. Das ist der Friede, den er gibt. Mir ist das so leid, dass in so vielen Kirchen das nicht mehr gepredigt wird, sondern immer der Friede, dann wird von den Schüssen in Sarajevo und was weiß ich da alles gesprochen und der ganze Weihnachtsabend halt wieder vom Maschinengewehrfeuer, der da irgendwo läuft und wir sollten diesen Frieden den Menschen wieder verkünden. Jetzt wollte ich noch am Ende etwas dazu sagen und wollte eigentlich diesen Micha hier abschließen. Mich hat das immer so sehr gefreut, wie der alte Vater Schneller uns ein paar Lichtblicke gegeben hat. Ich weiß immer, das bringt gar nicht viel, aber ich möchte es einfach noch kurz anschließen bei der Weihnachtsgeschichte hier. Der Vater Schnellach, der hat ja im Heiligen Land gelebt, hat das syrische Waisenhaus aufgebaut und der hat ja unvergessliche Bücher geschrieben, die man sich also aus Omas Bücherschrank sichern muss und immer wieder lesen muss und die sehr schön sind. Und er hat besonders gern über Bethlehem geschrieben. Und er hat ja die These verfochten, und das sind jetzt alles Thesen, die uns schockieren. Deshalb möchte ich sie nur im Bibeltraining vortragen, aber sie überzeugen mich, dass der Wohnort von Josef Bethlehem war. Und er gründet das auf die Weihnachtsgeschichte nach dem Matthäusevangelium. Er sagt, Jesus war nach dem Matthäusevangelium offenbar ein Bürger Bethlehems, seine Stadt. Ja, aber warum war er dann auswärts? Ja, nun sagt doch, durch die Jahrhunderte bleibt das in dem Land immer gleich. Das könnt ihr alles heute noch ablesen. Denn die Bürger von Bethlehem sind gut im Kalksteinbau. Und übrigens heißt das griechische Wort Tekton, heißt nicht Zimmermann, sondern heißt eigentlich Handwerker. Das ist einer, der mit Steine umgeht, mit allem Möglichen. Das sind Hausbauer. Der ist nach Nazareth gegangen, war also wie so die Gastarbeiter von dreiviertel Jahr da oben und so weiter. War verlobt mit der Maria. Und als die Volkszählung kam, muss er zurück in seine Stadt, wo er seinen Wohnort hat. Er wird am Wohnort gezählt. Die Vorstellung, sagt er, gibt es im römischen Zensus überhaupt nicht, dass man nach seinen Vorfahren über 20 Generationen gerechnet wird. Sondern man wird gerechnet, wo man eben seine Wohnung hat. Da er nur in Arbeit auswärts war, musste er zum Zensus zurück. Die Maria hätte eigentlich nicht mit müssen, weil die Frauen nie im Zensus der Römer erfasst wurden, nur die Männer. Weil die Männer Steuer zahlen, die Frauen nicht. Die Maria ging aber mit, weil Josef sein Haus in Bethlehem hatte. Die Familie war dort ansässig. Und das, was jetzt beim Schneller seiner Version, aber es ist wirklich toll zu lesen, wegfällt, ist gar nicht. Genau der biblische Wortlaut. Alles, was in der Bibel steht, kriegt plötzlich ein Licht, denn da steht gar nichts vom dicken Wirt drin. Von dem dicken Wirt, der immer bei der, kommt bei Ihnen auch wieder in der Weihnachtsgeschichte, das ist die schönste Rolle, die habe ich immer, ich habe Josef machen müssen, jetzt sogar den dicken Wirt gemacht. Also, der da von der Traube und so weiter dasteht und die nicht reinlässt, nicht? Und dann immer, das gehört ja zu jeder guten Weihnachtspredigt, die Leute von Bethlehem haben die nicht aufgenommen. Steht ja nichts in der Bibel drin. Sondern steht drin, sie hatten keinen Raum in der Herberge. Und jetzt ist das Wort, was heißt Herberge? Es handelt sich auf jeden Fall, nach dem Griechischen, da der Rechter schneller, handelt es sich nicht um eine um ein Quartier. Sondern genau das gleiche Wort wird etwa beim Abendmahlsaal verwendet. Es ist einfach ein Raum. Vielleicht erinnern sich noch manche, dass hier in diesem Raum Riesener, der große Alttestamentler von Tübingen, uns einmal das erklärt hat, dass tatsächlich die Häuser von Bethlehem aus einem Raum bestanden haben. Also vermutlich handelt es sich um das Familienquartier. Hat Josef nun schon ein eigenes Quartier gehabt, war es noch das Haus seiner Eltern, in dem er gewohnt hat. Nun kommt er mit seiner angetrauten Frau hochschwanger zur Entbindung. Da sind natürlich noch andere Leute in der Stube. Also geht man in den Nebenraum, wo die Tiere sind, die Haustiere. So kommt die Geburtszustande. Das Kind wird in die Krippe gelegt. Völlig verständlich aus der Bethlehems Darstellung. Er geht in seine Stadt. Warum erzählt dann aber Lukas, fragt Schneller, er war vom Geschlechte Davids. Nicht? Darum, dass er von dem Haus und Geschlechte Davids war. Warum? Weil er Micha 5 zeigen will, der Lukas. Sagt, da erfüllt sich doch die Prophetie. Das ist im Lukas wichtig. Der Römer war das nicht wichtig, ob er vom Geschlecht Davids war oder nicht. Sondern, dass hier das nach Bethlehem wieder zurückführt, weil Josef aus der alten Familie, für die Römer war das unbedeutend. Das ist nur für den Bibelkenner, für den, der die Wege Gottes sucht, wichtig. Bis die Weisen aus dem Morgenland kommen, blieb Josef immer noch in Bethlehem. Das war in einem Gasthaus völlig undenkbar. In einer Karawanserei, sagt Schneller, kann man höchstens 1 bis 2 Tage bleiben. Er blieb in seinem Haus und muss erst gehen, kurz vor dem Kindermord. sonst wäre er noch länger dort geblieben. Er wäre auch wieder nach Bethlehem zurückgegangen. Heißt ja dort, wenn nicht der Engel gesagt hätte, geh nicht mehr nach Bethlehem zurück, weil es zu gefährlich ist. Also war es ja sein Ort. Und er geht dann wieder zurück nach Nazareth. Warum sage ich Ihnen, es ist ein teils notwendig, aber hochinteressant. Wie auch um die Weihnachtsgeschichte sich Vorstellungen herumranken, das Bibelwort in sich, um das geht es uns. Das ist völlig verständlich, aber es ist auch sehr eindrücklich. Und ich will Ihnen bloß auch Freude machen, wenn Sie zu Hause dieses Buch stehen haben. Ich glaube, es ist das Buch, Kennst du das Land? Da ist es drin, sehr ausführlich beschrieben, dass er sagt, den armen Leuten von Bethlehem wird immer Unrecht getan. Die waren vielleicht gar nicht so schlecht. Sie haben sich jedenfalls nicht zu Schulden kommen lassen, was man aus dem Bibelwort her deuten könnte, sondern Jesus ist geboren, wie damals fast alle Kinder geboren wurden. Das war der Schnitt in dem Haus, wo ein Raum war, wo das ein Problem war. Wo gehen wir hin mit der schwangeren Frau? Wo legen wir das Baby hin? Es war kalt. Vielleicht war es dort unten in dieser Höhle, die unter den Häusern sich befand, wo dann auch das Vieh war. Das hat's wieder am meisten. Das war der wärmste Ort, wenn Sie die alten Bauernhäuser kennen, über dem Stall war das wärmste Zimmer. So war es auch damals. Es wird sehr kalt in Bethlehem, besonders dann im Winter. Und dann auch wieder interessant, dass etwa die Stätte der Geburtskirche für uns, die ja jetzt so fremd ist durch den ganzen Schmuck und durch diese überladene Sache, die dort aufgebaut wurde, wahrscheinlich ganz historisch der Platz sein dürfte, weil Hieronymus, als er dort war, davon schreibt, dass hier noch die alten heidnischen Tempel standen. Und diese Stätten, wo die heidnischen römischen Tempel standen, das haben die Römer bei der Christenverfolgung getan, an den Stellen, wo Kapellen waren. Und das ist für alle Archäologen der absolute Beweis, dass wir dort, denn sonst hätten die Römer nie in Bethlehem einen Heidentempel hingebaut. Die haben ihre Heidentempel immer hingebaut, in den großen, schweren Christenverfolgungen, wo eine Kapelle war. Sonst haben sie keinen Grund gehabt, in Bethlehem einen Heidentempel zu bauen. Und das kann man genauso bei Golgatha und so weiter feststellen. Das ist für die Archäologen eine Sache, dass man schon bis ins Jahr, also praktisch 120 Jahre nach dem Tod Jesu, schon die römischen Verfolgungsstätten an diesen Stellen hat, auch an der Stelle, wo heute die Geburtskirche Jesu ist, sodass die Archäologen eigentlich sicher sagen, dass man davon ausgehen kann, dass in dieser Grotte wohl die ersten Anbetungsstätten und Erinnerungsstätten an die Geburt Jesu waren. Für uns ist das ja nicht wichtig, ob es genau die Plätze sind, aber es ist dieser kleine Exkurs doch noch wichtig. Jetzt, wenn es zu schwierig war und ich Sie verwirrt habe, vergessen Sie es einfach wieder. Es war bloß noch ein kleiner Nachgeschmack, weil es mal interessant ist, auch sich Gedanken hinzugeben. Und auf jeden Fall, das Wichtigste ist, dass das Bibelwort stimmt. Genauso sagt es ja die Bibel. Nur manches, was sich in unserem Kopf aus den Krippenspielen herumgerankt hat, das ist oft so ein bisschen dann gewesen. Und gerade an dieser Stelle ist es ja, gibt es der Weihnachtsgeschichte den Pfeffer oft und macht es auch interessant. Und vor allem manche Sozialpredigt an Weihnachten lebt davon, dass man da klagt, wie hartherzig ist, und dann kommt noch die Asylfrage hinten nach. Und dabei war der Josef gar nicht im Asyl und er war gar kein Flüchtling, das ist überhaupt nicht wahr, das war seine Heimatstadt. Und er war in seiner Stube, ganz normal. Und deswegen habe ich es gesagt, es war ganz interessant, da kann man einen Theologen zum Stolpern bringen.